Zeit.
Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
Montagabend, Altbau, erster Stock. Nee, es ist sogar Erdgeschoss. Wir nennen es nicht mal Party. Und Tobi, ich glaube, du hast die Haupthalle nicht durch den Westflügel betreten, aber die Luft ist wie immer geschwängert mit Lügen. Und es ist neben mir, ich habe es ja schon verraten, es ist euer Lieblingspodcast, aber es ist der Typ, kann man glaube ich sagen, dessen Namen Reimer Busdorf gestern Abend schrie. Es ist Tobi Hänsel.
Mein Timo.
Oder?
Ja, das ist die Folge, wenn man den Namen, seinen eigenen Namen für einen Podcast hergibt, ne?
Ja, komplett uneitel. Das ist natürlich richtig geil. Es ist Hänsel und Bremen. Wir haben ja wahrscheinlich massiv viele neue Hörer, also vielleicht so 2 oder 2000, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht so genau. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Spotify nicht so richtig nachkommt mit dem Zählen.
Ja, das ist so, das ist so. Ich glaube, dass die seit Jahren nicht nachkommen und dass wir locker 5- bis 6-stellige Hörerzahlen haben, aber das einfach gar nicht wissen pro Folge.
Einfach 6- bis 7-stellig.
Ja, noch mehr. Oder 8. Also man weiß es ja nicht. Ich kenne sowas.
Ich kann, weiß, vielleicht sind wir, eigentlich haben wir schon längst diverse Podcaster, die man so kennt, überholt.
Ja, und die Preise auch gewonnen, nur Spotify hat nie angerufen.
Richtig. Also, irgendwann rufen sie an, hier, die haben ja noch so ein paar Preise, wollen sie dich langsam mal abholen? Was, wir haben Preise gewonnen?
Kostet langsam auch. Genau, die kleinen Preise. 1,29, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, natürlich, von Plus? Das war herrlich.
Ja.
Von Plus vor allen Dingen. Plus war der einzige Supermarkt mit schöner Werbung.
Ja.
Und dann hat Edeka den Bums gekauft.
Ja.
Und es so hässlich gemacht, wie das halt so ist.
Genau, die gingen ja dann einfach in Netto-Filialen über.
Ja.
Und ich muss sagen, da können wir beide drüber sprechen. Unser Heimatsupermarkt war ein Plus. Und dann wurde er von Netto
geschluckt.
Und das war die Zeit, da fand ich, Netto ist der hässlichste Discounter der Welt.
Ja, dagegen war Aldi reine Ästhetik.
Ja. Und dann,
das ist eigentlich bis heute so.
Nein, Netto ist jetzt ja irgendwie, in Bremen gibt es ja sehr viele Kult-Nettos.
Ja, und es gibt vor allen Dingen auch so ein paar Designer-Nettos.
Ja, die gibt's auch noch.
Der vor dem Steintor, der ist schon besonders.
Der ist besonders?
Ja.
Wo ist der denn besonders? Ich finde, der ist besonders hässlich gewesen, immer schon.
Bevor sie ihn umgebaut haben.
Ja. Das ist ja witzig, ich fand ihn so abgefahren hässlich und irgendwann wurde das unser Home-Netto. Einmal umgezogen, zack, fertig, auf einmal ist das dein Home-Netto. Aber Gott sei Dank hatten sie ihn vorher umgebaut. Aber es war schon...
Also ich finde ihn schon ganz schick, ja, so im Vergleich zu anderen, vor allen Dingen im Vergleich zu dem Netto in Gannergesee/Heide-Römisch 2.
Ja. Tobi Hänsel, wir kommen ja im Grunde gerade vom Ketka-Konzert, mehr oder weniger.
Ja, wir haben zwischendrin noch mal 2 Stunden geschlafen und 8,5 Stunden gearbeitet.
Ich würde sagen, und 12, 15, 18 Stunden gearbeitet. Aber Tobi, möchtest du noch ein Bier? Nee, du wolltest ja keins, aber wir haben alkoholfreies Bier.
Nee, ich möchte heute...
Nicht mal Zero?
Nee, nicht mal Zero.
Mit Zero auf, ganz klar.
Ja, du kannst mir mal einen Schluck hier von dem
Zero Bier... Ein Glas?
Nee, ein Glas. Hier schön in die Tasse.
Aber dann schmeckst du das ja nicht.
Ja, meinst du, dann schmeckst du so ein bisschen Vanille. Ich hatte ja schon gerade Tee.
Ja, was für einen Tee hattest du? Kannst du den
noch aufhören? Räubusch Vanille. Ja. Soweit ist es, dass ich hier schon Räubusch Vanille Tee trinke.
Ja.
Aber war toll. Ist eine ganz andere Erfahrung.
Räubusch Vanille war toll oder Ketka? Weil Ketka schrien dir, glaube ich, entgegen an dem Abend, alle Bands mit Keyboarder sind schwul und alle Podcaster mit Räubusch Vanille auch.
Ja, das haben die nicht gesagt. Aber das ist auch so ein, also die haben, und dann haben sie das eine Liter gespielt über die Fußballer, wie heißt es? Das ist ja ein Sololied gewesen von Markus Wiebusch. Ich habe den Namen vergessen.
Der Tag wird kommen?
Der Tag wird kommen, ganz genau. Und dann habe ich gedacht, also die haben doch mit ihrer Einstiegsbegrüßungsformulierung schon eigentlich alles verkackt gehabt. Gut, die haben sich dann auch noch mal gerettet. Aber ich glaube, das ist in dem Moment auch gar nicht bewusst gewesen. Ja,
Tobi.
Prost.
Boah.
Alkoholfreies, was ist das?
Corona-Zero.
Corona-Zero,
wow. 0-0. Und deins sieht aber aus, als würdest du so ein Ale, wie heißt das? Wenn der Apfel drin ist, Cider. Sieht ein bisschen nach Cider aus, ne?
Ja, oder Apfelschorle.
Ja.
Kamillentee, Morgenurin.
Geil. Tobi hat sich, verschluckt sich hier
hat jetzt gerade. Hat sagenhaft viel Kohlensäure.
Ja, wir haben einen sehr großen Schluck genommen. Tobi, seit gestern Abend das Trinken.
Ich trinke Bier nur in großen Schlucken.
Ja. Ja, Tobi, was war los? Kann man kurz erzählen, wir waren im Pier 2. Wir reden jetzt gleich schon die dritte Folge über Ketka. Wir beide haben viele Jahre in unserem Leben auch mal Ketka gar nicht gehört. Und jetzt komm, dritte Folge innerhalb zwar auch von 3 Tagen gefühlt, aber schon wieder Ketka.
Ja, aber es ist erst die zweite Folge, in der wir über Ketka reden, oder?
Quatsch, wir haben, ja, also wenn du das Interview mit Reimann Busdorf abziehst, dann ist es die zweite, aber wir haben doch...
Ja, du hast recht, wir haben noch eine Plattenkritik.
Ja, relativ lange. Vor allem, da kann man auch mal drüber reden. Ich hatte das Vorgespräch verstanden, wir haben ja diese Folge vor dem Interview, kann man ja mal kurz aus dem plaudern, Leute, die das gehört haben, in dieser Folge vor dem Interview gibt es einen Break. Und dann kommt einmal noch unser Jingle und dann behaupten wir, wir hätten mit Rudi Völler telefoniert. Aber Achtung, ich werde es jetzt verraten, Tobi. Halt mich nicht davon ab. Das war wir haben gar nicht mit Rudi Völler, genau, es war Rainer Kallmund, der uns das geleakt hat, dass Rudi Völler bleibt. Er war ganz traurig, weil er wollte ihn eigentlich in der Rainer Kallmund-Traditionsmannschaft haben. Aber keine Chance, ist in der Uwe Seeler-Traditionsmannschaft geblieben. Von daher, nein. Auf jeden Fall haben wir diesen Podcast ja in zwei Stücken besprochen und es war sehr spät, dass wir den zweiten Teil von diesem Podcast aufgenommen haben. Und dann hatten wir eigentlich abgesprochen, dachte ich, wir reden über das Ketka-Album gar nicht, sondern verweisen nur darauf, dass wir in der Folge danach reden. Und auf einmal fing Tobi halt an, in blumigsten Worten über dieses Album zu reden und auf einmal labern wir noch eine Viertelstunde über das Album.
Gut. Also ist der absolute Ketka-Overkill, aber wir versprechen, es werden auch wieder andere Zeiten.
Genau, es wird höchstwahrscheinlich in den nächsten 200 Folgen Hänsel und Bremen auch mal eine Folge geben, wo wir nicht über Ketka reden.
Ganz genau.
Oder?
Aber heute reden wir doch nochmal über Ketka. Weil das ich habe mich das ja gestern gefragt, habe ich Ketka jemals live gesehen?
Genau, jemals in einem Solo-Konzert
live. Die du da getroffen hast, wie häufig habt ihr Ketka schon live gesehen? Und dann guckte sie mich an. Und ich dachte, naja gut, dann überlegt sie jetzt und sagt mir, nee, ich glaube, ich habe die noch nie gesehen. Nee, im Gegenteil, sie fing dann an runterzurattern. Dann. Und dann kommen noch die ganzen Festivals dazu, sagte sie. Und da hatte sie irgendwie schon 10-mal Ketka gesehen. Also das war Ketka Ultra-Fan.
Ja, okay.
Bin ich definitiv nicht, muss ich so feststellen. Ne?
Reiner.
Ja. Aber ich muss sagen, das war ein wirklich so schönes Konzert, dass ich mir das auch nochmal wieder anhöre.
Antun wolltest du gerade sagen, geil.
Angucken wollte ich sagen, aber angucken ist irgendwie teilnehmen. Man nimmt ja eigentlich, wenn man ein Konzert besucht hat, ist man ja auch teilnehmend.
Partizipiert, klar.
Ja, man partizipiert nicht, man singt mit. Wenn man ich bin nicht textsicher, habe ich festgestellt. Ich kenne die Texte zwar alle, aber ich kann sie nicht mitsingen.
Ja, man kann aber ja als auch mal singen, das hört dann ja auch keiner. Das mache ich in diesem Podcast manchmal auch, das merkt, glaube ich, auch keiner. Dann weiß ich gar nicht, was ich auf die schlauen Sachen von Tobi Hänsel sagen soll. Dann sage ich dann teilweise einfach...
Das meiste, was aus meinem Mund kommt, ist auch so.
Ja, das merken die Leute aber dann schon nicht mehr, weil sie...
Das ist ja auch Aufgabe unseres Formats hier, dass wir gepflegten Blödsinn erzählen.
Tobi, es ging ja los. Wir haben uns getroffen, sind mit dem Fahrrad hingefahren, die Strecke zog sich, stand 1-0... Für Bayer Leverkusen, Elfmeter.
Die Welt schien auch in Ordnung.
Genau, auch noch Elfmeter zur Pause. Bremen hatte sich wohl ganz wacker geschlagen. Dann ich habe ein bisschen auf dich gewartet, habe mir das Teile vom Spiel angeschaut. Und dann kamst du, sind wir losgeradelt. Die Strecke durch die Überseestadt zum Pier 2 zog sich und zog sich. Es ist wirklich am Ende der Welt, dieses Pier 2.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir sind erst durch die Überseestadt gefahren, die ja ein Stadtteil im Werden ist. Mhm. Und dann sind wir noch durch den Hafen gefahren.
Ja, ja, ja. Ne? Also relativ viel wenig.
Und also es war viel, viel Weg.
Viel Weg und viel wenig, genau. Also.
Ja, und dann noch viel Wind.
Ja, das auch noch.
Aber der Rückweg war besser, da war ja Rückenwind dann.
Genau.
So, aber wir kamen da an und haben gesagt, wenn wir schon mit dem Rad sind, dann wollen wir auch direkt vor der Tür unsere Räder abstellen können. Ja. Haben wir mehr oder weniger ja auch getan. Ne? Ja. Dann haben wir uns die Szenerie da angeguckt, den Warsteiner Bierstand beobachtet, der neben dem Eingang platziert war.
Ja, das ist ein Thema.
Gefragt, genau. Warum ausgerechnet Warsteiner?
Weil die am meisten gezahlt haben.
Weil sie sagen, das ist auch das einzig Wahre. Das würde ich so nicht unterstreichen. Aber da muss man dann ja auch sagen, und jetzt greife ich gleich eine halbe Stunde nach vorne oder eine Stunde, die Band hatte Hakebeck-Flaschen auf der Bühne stehen.
Ja, ja, ja.
Und hat das auch, nicht? Reimer Busdorf, das ist ja dann auch, steht morgen in meiner Zeitung, mit der Neigung zum unterhaltsamen Dauerlabern oder irgend sowas.
Steht es morgen in der Zeitung? Achso, den Online-Artikel hat er eben gelesen und das, der ist für morgen, oder was? Achso.
Ja, also der wird heute Nacht gedruckt,
okay.
Aber online first ist ja die Devise, ne? Ist ja natürlich schon ein bisschen länger. Ich glaube, gestern Abend ist er sogar noch online gegangen.
Ja.
Ja, der Kollege Fischer, der hatte noch Bock.
Fischer, wie tief ist das Wasser, genau.
Naja, aber wir standen da, haben die Szenerie beobachtet und plötzlich kam dann unser Interviewfreund Reimer Busdorf da aus dem Laden rausgelaufen.
Genau, wir sind schnell zu ihm hingelaufen, haben noch ein Selfie mit ihm gemacht, damit wir das hier in diesem Format auch posten können. Habe ich dann aber einfach nicht gemacht bisher.
Naja, wir werden noch Gelegenheit dazu haben. Und dann haben wir uns brav bedankt. Das war ein schönes Gespräch.
Ja. Grillmaster Flash lief da auch rum.
Es war ein Promi-Auflauf, ja. Natürlich.
Ja.
Und dann sind wir da rein. Und die Vorband, Timo.
Kochkraft durch KMA, meinst du?
Mhm.
Ja, das war schon, das war ein ganz besonderes Zauberwerk, denn ich sag mal, mich hat das praktisch nur in Teilen abgeholt, aber ich glaube, ich war fast einer der größten, nein, das stimmt nicht. Optisch würde ich im Nachhinein sagen, waren wir wohl die größten Fans, die da waren, weil wir so punkig aussahen. Die restlichen Leute waren ja viele Verwaltungsfachangestellte Mitte 50 da, ne? War auch dein Eindruck?
Ja. Ich hatte mein Blumfeld-T-Shirt an und kam mir unfassbar punkig vor,
ja. Ja. Völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Ich fand es
eher... Erzähl mal, was kannst du mir über diese Band Kochkraft durch KMA erzählen?
Ja, im Grunde so viel...
Wofür steht KMA?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ricarda weiß das bestimmt. Aber ich kann vorher noch erzählen, Kochkraft durch KMA, da gibt es ja eben dieses Lied mit Team Scheiße, also das aktuellste Lied von Team Scheiße, mhm, auch veröffentlicht auf Grand Theft van Cleef. Das ist irgendwie der Grund, dass sie da jetzt auch, mhm, die Vorband machen. Und ich glaube, das ist der neue heiße Scheiß und wir müssen uns da entweder alle noch reinhören oder wir sind zu alt. Und dieser Song... mein Hund heißt wie du oder so ähnlich.
Mhm.
Du heißt wie mein Hund, andersrum, keine Ahnung. Mein Hund heißt wie du, ne? Der, wo es darum geht, die Tiefkühlpizzen in meinem Einkaufswagen sind alle für mich, bloß nicht für dich, niemals für dich. So, das ist ein schönes Duett zwischen Timo von Team Scheiße und der Sängerin von Kochkraft durch KMA. Finde ich in der eingesungenen Studioversion fast ein bisschen harmonischer und schöner als jetzt im Live-Akt. Timo Vakus, der Sänger von Team Scheiße, auch Sänger Sandro genannt, in den Social-Media-Aktivitäten der Band, war dann auch vor Ort. Sie sagten den schönen Satz, weil Bremen ja sehr dicht an Bremen ist, ist Timo Vakus auch am Start. Der rannte dann raus, performte den Song. Ich fand, das war das Highlight von dem Konzert, weil man da eben auch Wiedererkennungswert hatte. Ansonsten war das sehr laut, krachig, stroboskopisch.
Ja.
Strobi.
Also es war eine Erfahrung für alle Sinne.
Ja.
Ich war etwas überfordert und überwältigt. Ja, das war eine überwältigende Erfahrung.
Vor allem auch so auf den Sonntag um 19.30 Uhr.
Ja, da rechnet man nicht mit so viel Alarm.
Ja.
Ne?
Also,
da will man es eigentlich ein bisschen ruhiger haben, deshalb geht man auch auf ein Ketka-Konzert, weil man weiß, da ist das alles ein bisschen ruhiger.
Ja, ein bisschen wie Tatort gucken, nur ja, ohne.
So wie Tatort gucken, nur ein bisschen
gepflegt. Oder ohne Leiche.
Keine Leichen und mehr Unterhaltung und ein bisschen klüger auch. Aber ja, also die Vorband, die hat schon...
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir kamen rein und sie spielten den Hit Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Dann sind wir pinkeln gegangen und kamen von den Pissoirs, sind wieder in den Hauptsaal reingelaufen und es lief immer noch der Hit Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Auch relativ laut und dann habe ich zeitweise auch nicht richtig zugehört, weil wir uns dann ja darauf konzentrieren mussten, uns mit Warsteiner zu versorgen.
Richtig. Aber ich muss sagen... Die Wahl der Vorband war für den Sonntagabend sehr gut getroffen, weil wenn man da einen Singer-Songwriter aller Nils Frevert oder ähnliches hingestellt hätte, hätte das Publikum wahrscheinlich schon geschlafen.
Ja, die hätten sich einfach sehr laut unterhalten und alles wäre...
Ja. Also man muss ja auch an einem Sonntagabend immer ein bisschen aufpassen, weil dann sind die Kräfte vom Wochenende endgültig aufgezehrt und man braucht ja noch wieder ein bisschen Energie für den Montag.
Genau.
Und dann ist vielleicht gut, wenn du so eine Alarmkapelle da vorne stehen hast, die hätte ich wach.
Genau, die hatten irgendwie so einen Satz gesagt, wie ihr seid doch alle Eltern und müsst morgen arbeiten. Wer von euch hat denn heute am Sonntag nach Kaffee und Kuchen bei den Verwandten eigentlich keinen Bock gehabt zu kommen und gedacht, scheiße, ich habe ja die Tickets. Und dann haben sie das Saallicht angestellt und da ging schon einige Arme nach oben, oder?
Mhm.
Also, muss ich sagen, hatte ich zwischendurch aber auch mal kurz gedacht, dass ich so dachte, ach Mensch, jetzt zu Hause rumhängen wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber,
ja,
also
wobei vorher. Ich sagen muss, ja, vorher.
Vorher.
Nee, aber Ketka-Konzert, super. Auch an einem Sonntagabend.
Ja, hat Spaß gemacht,
ja,
kann man mal machen.
War wirklich schön.
Oder kann man immer wieder machen. Tatsächlich hast du mir die Frage noch nicht gestellt. Ich habe tatsächlich Ketka schon mehrfach im Solo-Konzert gesehen. Aber vor allem Dank und durch Ricarda, die die sehr gerne geschaut hat. Und dann auf Festivals liefen die ja auch immer mal rum. So, von daher sieht man die ja häufig. Ich kann mich sehr erinnern, das erste Mal habe ich die, glaube ich, 2008 auf dem Open Flair Festival in Eschwege gesehen.
Wo ist das denn?
Hinter Kassel.
Okay.
Oder sowas. Reisen, glaube ich, aus der Gegend hier auch immer noch Leute hin, aber die sind dann jung. Da haben wir ja wenig mit zu tun. Generell hatte ich das Gefühl, einige Leute zu kennen, die da rumliefen, aber teilweise, ja, weil man Leute von früher kennt und dann musst du ja auf dieses von früher noch so 10 Jahre Alterung von allem, also Falten, Spießigkeitslevel, andere Frisur, andere Kleidung, das musst du ja so ein Zeitraffer nicht, sondern wie nennt man das? So eine kleine Zeitreise musst du da im Kopf
machen. Ja, und zwar nach vorne. Also im Grunde Science Fiction, ne?
Genau. Also du musst praktisch von deinem Vergangenheits-, im Grunde zurück in die Zukunft. Du musst praktisch von deinem Vergangenheitsbild was raufrechnen. Und dann, sagen wir mal, verändern sich ja alle ein bisschen ähnlich, ne? Alle auf mal in Arbeit, alle irgendwie kürzere Haare, dafür mehr Falten, ein bisschen spießiger.
Ja, der Bauch wird dicker.
Ja. Also von daher dachte man bei jedem zweiten, ach, den kenne ich ja von früher, aber nee, es ist einfach die Uniformität des Alters. Aber ich sag mal, es war ein gutes Gefühl. Ich werde ja jetzt irgendwie in genau einem Monat 36 und dachte so, ah ja, aber wir sind die jungen Kids.
Ja, viel jüngere gab es überhaupt keine, ne?
Nee, also richtig.
Also ich sag mal so 18, 19, 20-Jährige.
Die gab es gar nicht.
Die gab es da nicht.
Und dann ist es ja so, dass wir zwar 36 werden beide dieses Jahr, sogar alle drei, aber ja einfach auch aussehen wie Ende 20. Und deshalb hat man natürlich auch das Gefühl gehabt, wir sind da so jung.
Mhm. Ich überlege gerade, also ich meine, als ich das erste Mal auf dem Tokotronik-Konzert war mit 15, 16.
Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, aber ohne Mikrofon, glaube ich. Waren wir alle drei.
Waren wir alle drei und wussten das nicht voneinander.
Das ist aber gut.
Aber da fühlte ich mich noch nicht extrem jung.
Was?
Also ich hatte schon das Gefühl, klar, die Mehrheit des Publikums ist bedeutend älter als ich.
Ja.
Aber ich war nicht der Einzige in dem Alter. Oder vielleicht doch, aber
da, ja, gut,
waren, aber da waren die 1920, lass ich meinetwegen 1920 gewesen, war natürlich 5 Jahre Altersunterschied zu Schulzeiten, die sind schon am Studieren gewesen. Mhm. So, ne? Also eine völlig andere Welt, aber greifbar.
Ja, wobei ich glaube, der Punkt ist ja, und so war es jetzt ja auch, also die Band ist ja geblieben. Als wir 2005 oder wann das war, auf dem Tokotronic-Konzert war, gab es ja Ketka auch schon.
Ja.
Dann im Zweifelsfall haben die gleichen Leute, die da Tokotronic gehört haben, auch Ketka gehört.
Mhm.
Und das Gefühl, dass wir jetzt nicht die Allerjüngsten beim Tokotronic-Konzert war ja auch, dass wir das Gefühl hatten, wir waren nicht die Allerjüngsten beim Ketka-Konzert. Und dann ist einfach diese Gruppe an Menschen ist ja einfach bestehen geblieben. Deshalb denkt man ja auch, man kennt die da alle, weil die alle auch 2005 schon beim Tokotronic-Konzert waren.
Ja, aber also, worauf ich hinaus wollte, ich hatte das Gefühl, dass Ketka in den vergangenen Jahren sich kein neues, im Sinne von jüngeres Publikum erschlossen hat.
Nee, was ja auch ein geiles Gefühl ist eigentlich,
wenn so, was du da
unter sich bist.
Ja, das ist so, aber also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Tokotronic, die haben das ja in den 10er-Jahren geschafft.
Genau, und du meinst dann aber jüngeres Publikum, die so 5 bis 10 Jahre jünger sind als wir.
Naja gut, also ich sag mal, der durchschnittliche Tokotronic-Hörer ist so alt wie die Bandmitglieder selbst, also irgendwie Ende 40, Anfang 50, Mitte 50.
Ja.
Nee, und dann gibt's halt ein paar Leute, so wie uns, Mitte 30. Mittlerweile gibt es aber halt auch Tokotronic-Hörer, die sind Mitte 20.
Ja, und ist das so? Ich war lange nicht auf einem Tokotronic-Konzert.
Gut, ich bin auch schon länger nicht mehr auf einem Tokotronic-Konzert gewesen, 2018. Ja, 2018 war ich, da war ich 30
ja,
oder 29.
Ende,
sag mal, Ende 20 bin ich da gewesen und da waren im Publikum aber halt Leute, von denen ich dachte, ihr seid ja krass jung. Also eher so 20.
Ja. Tobi, es ist jetzt langsam gelabert,
ja, wir reden eigentlich über Ketka.
Also,
schweifen wir ab.
Welches war dein Lieblingssong auf der Bühne? Der Typ hier von euch, vom Weserkurier, Herr Fischer, sagte, sein Lieblingshit war, haben wir eben angesprochen, wie hieß denn der Song eben noch? von Markus Wiebusch Solo. Ich kam selber drauf. Jetzt komme ich 5 Minuten später nicht mehr drauf. Der Tag wird kommen.
Ja.
Der wurde auf jeden Fall ziemlich abgefeiert.
Der ist ziemlich abgefeiert worden. Er hat das Publikum sehr, sehr gemocht.
War das Video auch gut?
Es gab ein Video dazu, das war super. Also überhaupt diese ganze Bühne, das Setting.
Genau,
es gab diese große Leinwand, die war auch bedruckt mit einer Hamburg Skyline, die sich auf dem aktuellen Albumcover wiederfindet. Und dann halt ein gewaltig leistungsfähiger Beamer, der dann Videos da an die Leinwand geworfen hat. Das funktionierte super. Das war schön. Mein Lieblingslied, weil das auch generell mein Lieblingslied von Ketka ist, Landungsbrücken raus. Fand ich ein bisschen schade, dass sie es ans Ende des, ich sag mal, offiziellen Konzertes gesetzt hatten und nicht als letzte Zugabe gespielt haben, weil es ein Rauschmeißer ist. Hm. Aber ja.
Ich habe mich so gefreut, dass sie natürlich München gespielt haben. Da war ja auch so ein bisschen die Frage, wie interpretieren sie das? Mhm. Wer läuft dann auf die Bühne? Wir hatten kurz gehofft, dass einfach Timo von Team Scheiße noch auf die Bühne rennt und...
Und am Ende war es der Bruder von Markus Wiebusch.
Genau. Weißt du eigentlich, wie der heißt?
Lars? Lars.
Einigen wir uns erstmal drauf, oder? Bis es jemand besser weiß. Und Tobi, das brauchst du jetzt nicht mehr googeln. Konzentrier dich auf deine Stimme.
Stimme.
wie gesagt, ich fand einige schöne Songs waren dabei. Aber für uns absolutes Highlight war natürlich letzter Song, der Rauschmeißer, die Einleitung zu Deiche, wo es dann darum ging, um die besondere Beziehung zwischen Hamburg und Bremen. Ankunftshalle hatten sie ja schon angekündigt. Sie kamen aus Oberhausen und Bremen sei ja so ein bisschen wie die Ankunftshalle für Hamburg, weil man gleich schon wieder so viele Leute kennt. TSU Mann hätte irgendwie den halben Saal mit Gästelisten und Tickets beglückt und sei selber nicht da gewesen, von wegen, wir kennen da doch in Bremen so viele, die er darauf geschrieben hat. Da ging es eben darum, Hamburg und Bremen wird ja immer so getan, als ob das nicht passen würde, aber Reimer Busdorf war beseelt, erzählte er dem Auditorium, weil das einfach alles so schön heimelig ist, auch schon in Bremen.
Ja, und dass sie dann damit das Fußball gucken waren im Marlenchen. Und er hat ja eine wahnsinnig schöne Sprache, nicht? Also dieser Hamburger Slang, das ist ja herrlich, dem zuzuhören.
Genau. Sprach ja mal davon, er klingt wie Mike Krüger. Du hast gesagt, es ist eher Ditsche.
Ja, es ist eine Mischung aus beidem.
Ja.
Da muss man schon sagen, also es ist wahnsinnig angenehm zu hören. Ja, und dann hat er natürlich einen Knattersatz da noch von der Bühne gerufen.
Ja, genau. Es war ein Fest, als er dann sagte, diese Bremer Stimmung einfangen wollte und meinte, ja, und in der Woche habe ich jetzt auch noch mal mit den Jungs vom Hänsel und Bremen Podcast telefoniert, anderthalb Stunden mir 3 Flaschen Wein reingedübelt und das war alles so schön.
Ja, wir können jetzt sagen, es waren nur 50 Minuten.
Ja, und es waren ungefähr die 3 Gläser Wein.
Und wie viel Wein können wir nicht beurteilen? Wir haben in der Zeit jedenfalls keine 3 Flaschen Bier getrunken.
Nee, nicht mal, genau. Wenn höchstens alkoholfrei. Ricarda hatte es aber schon gescannt. Die hatte schon rausgehört, da wurde die Stimme eventuell ein bisschen schwerer. Aber es hätte auch
das war alles herrlich.
Super herrlich, genau.
So, genug Ketka.
Ja, oder?
Ende. Reden wir mal über das nicht so wichtige. Was los in Bremen?
Genau. Im Grunde, man sagt, wir reden über das Filmfest. Und meine große Frage ist ja, John Malkovich wurde relativ heftig abgefeiert. Habe ich immer überall irgendwo gesehen. In der Zeitung, im Internet, bei Buten und Binnen, was ich gar nicht mal geguckt habe. Und dann habe ich gedacht, Tobi Hensel erklärt uns jetzt mal, wer ist eigentlich John Malkovich? Und das geht so.
Und das geht so, ja. Ich frage mich ja, warum du John Malkovich nicht kennst. Du hast doch schon mal einen Kinofilm gesehen in deinem Leben.
Ja, aber dann ist ja immer der Name eingeblendet.
Du musst unbedingt gucken. Burn After Reading von den Coen-Brüdern. Da spielt er eine großartige Rolle eines nicht mehr so ganz auf der Höhe seines Schaffens befindlichen Geheimagenten oder CIA-Mitarbeiters, der sich in merkwürdige Situationen verhaspelt und Stress mit seiner Frau hat. Und er macht das super. John Malkovich, amerikanischer Großschauspieler des Independent-Films.
Okay.
Ja, also schon bedeutend, weltberühmt, Oscar-nominiert, Golden Globe-Preisträger.
Aber warum war er jetzt in Bremen?
Das weiß ich auch nicht. Das Interessante ist ja, das Bremer Filmfest, wie lange gibt es das? 10 Jahre? Sie versuchen irgendwie eine Mischung aus Kurzfilm, internationalem Weltkino und Dokumentation. Also das, was man mit einem kleinen Budget irgendwie auf die Reihe bekommt. Mhm. John Malkovich passte nicht so wirklich in die Reihe, muss ich sagen. Und dann gibt man ihm den Preis für sein Lebenswerk, weil du dann sagen kannst, hier, Herr Malkovich, wir würden Ihnen gerne einen Preis verleihen für Ihr Lebenswerk, wollen Sie nicht dafür nach Bremen kommen? Mhm. Wir haben hier ein kleines Festival. Da muss man ja sonst nicht so viel machen und vor allen Dingen fürs Lebenswerk muss er auch nicht ein großes Preisgeld ausschütten. Mhm. Und er hat jetzt 8.000 Euro bekommen. Das hat ihm vielleicht den Hinflug nach Bremen von Amerika in der First Class finanziert. Den Rückflug musste er dann schon wieder selber bezahlen. Ne?
Genau, der ist jetzt noch in Hamburg. Vielleicht zahlen die den Rückweg.
Ah, okay. Ja, es ist gut. Er ist jetzt auf Tournee und sammelt einfach Preise an.
Ja.
Da muss er auf First Class fliegen, weil er braucht ja einen zweiten Koffer nur für seine ganzen Trophäen. Ne?
Ja,
Nein, aber um John Malkovich kennenzulernen, eignet sich der Film von 1999, Being John Malkovich, wo diverse Schauspieler versuchen, sich in den Kopf von John Malkovich hineinzuversetzen. Ja. Das ist ein Film, der ist intellektuell wirklich herausfordernd.
Mhm.
Der ist entweder unfassbar faszinierend und spannend und der größte Film aller Zeiten, oder es ist der allergrößte Unfug, den man sich jemals angeguckt hat.
Was ja spannend ist, weil genau das hast du über das Ketka-Album auch gesagt, oder?
Ja,
bei dir oszilliert es, wo wir so viel über Tomtronic sprachen.
Aber also ich habe den einmal mit Alexandra geguckt und wir sind beide übereingekommen, dass wir den Film nicht verstanden haben und ihn sehr merkwürdig fanden. Aber man muss, also alleine die Idee, sich in den Kopf eines Schauspielers hineinzuversetzen, der die Hauptrolle in seinem eigenen Film spielt, hat durchaus Unterhaltungswert.
Okay.
Also den kann man, das ist eben wie bei Ketka, man muss das Album ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes Mal hören, das wird immer besser, muss man wahrscheinlich auch Being John Malkovich ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal gucken, bis man dann irgendwann sagt, jetzt habe ich es annähernd verstanden.
Okay.
Und dann kann man dann anfangen, die Feinheiten und Spitzen und Anspielungen zu verstehen. Mhm. Ne?
Ich habe auf jeden Fall verstanden, er hat ein Werder-Trikot geschenkt bekommen, als er den Preis für sein Lebenswerk bekommen hat, hat er auch ein Trikot bekommen mit der neuen, glaube ich, Malkovich, habe ich gesehen.
Ja.
Und dann gab es ja irgendwie am Tag davor, danach irgendwie noch das Werder Filmfestival, wo immerhin der Sohn von unserem ehemaligen Bundeskanzler Herrn Brandt am Start war. Wie heißt er mit Vornamen?
Ja.
Ja, weiß jeder, ne? Der auf jeden Fall, genau. Der hat ordentlich Brandt.
Der ist ja bekannt.
Genau,
Matthias Brandt.
Matthias Brandt.
Ex-Polizeirufkommissar.
Genau.
Und ein deutscher Großschauspieler.
Saß da, glaube ich, mit Arne Zeigler, zumindest sah das bei Instagram so aus. Große Ehre mit Matthias Brandt in einer Jury. Wie schön. Der ist ja auch der Grund, weshalb gesagt wird, dass Willy Brandt Werder-Fan war. Stimmt ja gar nicht. Stimmt gar nicht. Matthias Brandt war einfach Werder-Fan und hat seinen Fall immer mitgenommen.
Auch gut.
Gut.
Aber so viel nochmal zurück. John Malkovich bekam stehenden Applaus im Stehen, wie sagt man? Standing Ovations.
Ja. Stehende Ovationen.
Die Laudatio hatte aber Volker Schlöndorff gehalten, der Regisseur, und der bekam minutenlangen Applaus. Also der Laudator hat längeren Applaus bekommen als der Preisträger. Aber beim Preisträger sind sie aufgestanden.
Okay. Gut, aber was willst du auch machen, ne? Also, wenn das komplette Highlight der Woche eigentlich ist, dass du einen älteren Herrn einlädst, damit du auch.
Naja, dann lädst du halt noch einen älteren Herrn ein, um den Preis zu verleihen. Dann hast du plötzlich zwei ältere Herren, die so berühmt sind, dass du hoffst, damit dein ganzes Festival tragen zu können.
Wie bei uns im Grunde.
Ja, schon eine Sache. Was mich gewundert hat, ich habe dann gedacht, gut, wenn der jetzt diesen Preis bekommt für sein Lebenswerk, dann wird ja irgendeines der Kinos in Bremen einfach mal sein komplettes Schaffen durchzeigen.
Mhm.
Ich glaube, es lief Being John Malkovich und noch ein zweiter und vielleicht auch noch ein dritter Film an einem Wochenende. Fand ich ein bisschen mager. Also dieses Filmfest muss noch mal ein bisschen arbeiten.
Tobi, du wohnst ja auf der Hater sagen richtigen Weserseite, hat man auf der anderen Weserseite was mitbekommen vom Filmfestival, wenn man so lebte?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Oder bist du
Ich habe vom Filmfestival überhaupt nichts mitbekommen.
Okay. Also die großen Veranstaltungen waren im Theater am Goetheplatz.
Und die Filme liefen halt in den Kinos.
Ja.
Aber also es gab keine Plakate, es gab keine Werbung, es gab nicht irgendwo einen Stand. Ja, aber. Also es gibt ja so wie. Daran arbeiten wir uns halt in unserem Podcast ab, seitdem wir aufzeichnen, seit 4 Jahren, dass es zu wenig Plakatwerbung gibt, war auch beim Filmfest.
Genau, also das jetzt mal kurz an die Gestalter des öffentlichen Raums. Wir brauchen mehr Plakatflächen, überall.
Ja, auf ganz vor allem, wenn du ein Filmfest machst, dann muss die Stadt, also es ist jetzt auch bei der Jazz Ahead, die findet statt und da wird ja wirklich auch ein großer Aufwand betrieben, dass das publik gemacht wird. Ich will, also das bekommt man schon mit durchaus. Mhm. Aber man könnte auch schon sagen, also wenn man jetzt so ein Festival hat in der Stadt, dann muss in der Stadt ja auch ein bisschen Festivalstimmung aufkommen. Ja. Und das kann man nicht, indem man sagt, hier in dem Club und in dem Club und im Theater machen wir auch noch ein Konzert. Und dann treffen sich halt die Jazz-Leute und haben da ihre Festival-Atmosphäre. Nee, die müssen die Atmosphäre auch in die Stadt tragen. Ja. Alle Leute in der Stadt sollen wissen, hier geht gerade was. So wie beim Freimarkt oder bei der Osterwiese, da bekommen das ja auch alle mit. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein anderer Maßstab und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Jazz Ahead so groß werden muss wie der Freimarkt mit Millionen Publikum.
Gut, aber es gibt ja Themen, die zum Beispiel Werder Bremen
hat es
ja
einige Male... Man könnte mal Fahnen essen zum Beispiel.
Genau. Wie oft ist das Viertel schon in Grün-Weiß getränkt gewesen durch Aufstieg, Abstieg, genau. Untergang, Jahre, 125 Jahrfeier, was ist alles? In den letzten Jahren gab es ja viele Gründe, die man gesucht hat, um mal zu feiern. Und dann war das Viertel immer in Grün-Weiß getränkt. Da könnte man ja auch gerade was, wir sind ja im Grunde der Stadtmarketing-Podcast. Wir reden ja ständig darüber, dass wir richtig arschkluge Ideen haben, wie wir für eine gute Stimmung und eine gute
Verkaufstätigkeit, wir machen das gratis.
Genau, sorgen können. Und das wäre ja irgendwie was gewesen, ne? Verkaufsoffener Sonntag im Viertel kannst du dir ein paar günstige DVDs oder Netflix-Zugänge kaufen.
Genau, man hätte so ein wie Schallplattenbörse machst du dann irgendwie eine Blu-ray-Börse auf oder irgend sowas.
Ne? Ja, also, wahrscheinlich auch eine schlechte Idee. Auf jeden Fall.
VHS-Kassetten,
ja, Tauschtag. Ja, aber du hättest zumindest die alten VHS-Kassetten, braucht doch kein Mensch mehr. Die hättest
du
in die Straßen hängen können.
So ein Art Museum, hättest du ein paar Fernseher hingestellt. Guck mal hier, das ist eine VHS-Kassette. Hier, das ist ein Betamax-Player.
Ja.
Habe ich noch nie gesehen. Ich habe mal eine Betamax beim Aufräumen da, als wir das Haus von Alexandras Oma. Da gab es eine Betamax-Kassette, aber kein Abspielgerät dazu. Mhm. Aber trotzdem faszinierend, weil das ist ein Medium, das kennt man ja eigentlich nicht, weil es sich nicht durchgesetzt hat.
Ja.
Ne? Und dann gab es zwar den Streit zwischen Blu-ray und ich glaube wie hieß das? DVD irgendwas? HD, DVD?
Keine Ahnung, du bist
am besten. Also das ist halt beides eine silberne Scheibe, da erkennst du den Unterschied auf Anhieb nicht, so, ne? Einfach weil der Inhalt anders programmiert ist.
Genau,
sei denn, also man kann da schon eine Menge draus machen. Oder, und darüber wollen wir sowieso noch reden, Bahnhofsvorplatz.
Ja, du musst das einfach sichtbar machen.
Ne? Die Leute sollen aus dem Bahnhof kommen und sofort sehen, hier geht gerade das.
Genau,
hier ist Jazz Ahead, hier ist Filmfest, hier ist dieses und jenes. Wenn Freimarkt ist, wissen die Leute das auch sofort, wenn sie aus dem Bahnhof kommen.
Genau, und da ist der Punkt. Am Bahnhof. Dann beginnt praktisch am Bahnhof das Festival. Sie steigen praktisch in den Hauptbahnhof ein. Und dann bist du ja in 10 Minuten eigentlich überall.
Richtig.
Und du bist in 10 Minuten,
in spätestens 10 Minuten bist du in jeder Location von der Jazz Ahead wie auch vom Filmfestival.
Genau, da sollten wir vielleicht, könnte auch ja als Sonderberater Edmund Stoiber nochmal tätig werden. Sie steigen praktisch in den Hauptbahnhof ein.
Der verlangt immer ein höheres Honorar als wir.
Ja, noch höher, ja.
Also,
wir sind auf keine große Kreuze sein. Nee, Tobi, aber es geht ja darum, Rainer. Also Reimer Busdorf haben wir, die Rainer-Witze haben wir alle gemacht, aber die Anrainer-Witze haben wir noch nicht gemacht. Das ist ein bisschen wie Antanzen. Der Anrainer-Verein rund um die lustige, wie heißt sie, Platz der Deutschen Einheit, Europawiese, nein, Platz der Deutschen Einheit ist das,
oder? Deutschen Einheit heißt
vom Übersee.
Vor dem Überseemuseum. Am Handelsmuseum, heißt ja die Straße, die da lang
geht. Ja.
Ja. Da liegt jetzt frisch verlegter grüner Rollrasen, so schön grün, war es da wahrscheinlich schon lange nicht mehr.
Ja.
Mal gucken, jetzt konnte man heute in der Zeitung lesen, im vergangenen Jahr hat die Wirtschaftsförderung eine 250.000 Euro locker gemacht, weil die Situation nur noch mühsam zu ertragen war, weil dieser Platz zunehmend verkam. Und dann dachte sich die Wirtschaftsförderung, gut, dann bespielen wir das. Dann gab es ein Beachvolleyballfest, nicht, und einen Citystrand. Mhm. Und haben sich da ja schon was überlegt. Jetzt ein Jahr später sagen die Anrainer, ja, was läuft denn dieses Jahr?
Mhm.
Jetzt ist der Rasen schön grün, aber wer weiß, wie lange noch. Und dann sagt dann die Wirtschaftsförderung, naja, also wir haben ja kein Geld mehr.
Gut, und jetzt können wir doch mal eben im Reißen.
So, und das Beachvolleyballfest findet dieses Jahr an der Waterfront statt, weil der Parkplatz da größer ist und man da mehr aufbauen kann. Und das ist ja auch, ich meine, dieser Platz der Deutschen Einheit am Hauptbahnhof ist jetzt nicht so riesengroß. Ne?
Genau, der ist nicht so riesengroß. Und die Grundsituation gerade ist doch, dass sich da am Bahnhof, man sagt hier mal Bahnhofsvorstadt, dass sich da ja nun einige Leute aufhalten rund um diesen Platz oder an diesem Platz, was die Geschäftstätigen nicht so richtig geil finden. Ja. Das heißt, das ist ein grundsätzliches Problem oder eine Situation am Bahnhof, dass es immer Leute gibt, die sagen, ah, da sind Leute und die Leute wollen wir da weg haben. Weil diese irgendwie laut sind oder riechen oder anderen Angst einflößen oder einfach da sind und nicht so konform aussehen wie Leute auf dem Ketka-Konzert. Und also, deshalb möchte man ja irgendwas tun, was auf dieser Wiese passiert, um andere zu vertreiben. Und jetzt haben wir da eben im Vorgespräch darüber gesprochen, an Bahnhöfen, den Weltbahnhöfen in Deutschland, zum Beispiel Hamburg, passiert das ja, wenn du da auf der einen Seite rausgehst, Richtung hier, wie heißt das Viertel noch auf der einen Seite? St. Georg. Mhm. Wenn du Richtung St. Georg rausgehst, da ist auch hier das Ohnsorg-Theater und so. Mhm. Wenn du da auf der Seite rausgehst, läuft laut klassische Musik. Das ist, damit die Leute vernünftig rausgehen können aus dem Bahnhof und die Leute, die andere Leute nicht sehen wollen, dann nicht alle im Weg rumstehen. Und dann hat ja die andere Weltstadt im Norden dieses Konzept kopiert. Und seitdem läuft ja auch in Delmenhorst klassische Musik am Bahnhof. Und meine erste Idee ist, wir sind gar nicht bei den großen fünf, aber meine erste große Idee für den Platz ist, im Zeitungsartikel von eurem Weserkurier haben wir doch gelesen, die Veranstaltungsfläche soll optimiert werden. Da sollen mehr Veranstaltungen stattfinden. Man soll schon mal mit Kabeln arbeiten. Dann haben wir es ja wichtig für eine Veranstaltung, sind ja immer Zäune. Das heißt, meine Idee wäre schon mal, man zäunt einfach diese grüne Wiese komplett erstmal ein, sodass da überhaupt keiner hingehen kann. Dann hast du schon mal ein Problem gelöst, ist gar nicht mehr interessant, kannst nicht mehr hingehen. Und dann verpflanzt du Open-Air-Veranstaltungen eben in diesen goldenen Käfig. Vielleicht kann man den auch golden machen, sodass dann praktisch die Leute, die man nicht sehen will, reinschauen können auf das, was kulturell auf diesem Platz funktioniert, in einem goldenen Käfig. Und dann spielst du aber dort ausschließlich oder sehr häufig klassische Konzerte. Und dann gucken sie nicht mehr rein. Wenn also du einfach sehr viel Geld...
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das alkoholfreie Bier bekommt.
Oder ist es einfach eine Weltidee? Stell dir mal vor, du würdest die großen klassischen Konzerte, die in Bremen stattfinden, einfach nicht in der Glocke stattfinden lassen, sondern im Sommer Open Air vorm Übersee. Du kannst ja im Überseemuseum dann auch Backstage machen.
Ja, so wie, verkaufen wie auf Norderney gibt es dann das Kurkonzert. Ne? Und dann kannst du da vor das Überseemuseum so eine Konzertmuschel hinsetzen. Und da spielt dann das... spielt die Bremer Philharmoniker
genau. Zum
Schatz. Ja, großartig.
Oder du machst Musik und Licht am Hollersee einfach da.
Zu klein.
Ja, ist also völlig egal. Kannst ja, brauchst ja
nur man kann ja so eine kleine Schwester, wie den kleinen Weihnachtsmarkt. Nee, den kleiner Freimarkt heißt das.
Kleiner Freimarkt,
ja. Der ist auf dem Marktplatz und der große ist auf der Brücke, so. Könnte man ja auch machen.
Gut, und dann ist es ja so, Musik und Licht am Hollersee, da weißt du ja auch nie ganz genau, ob sie die Musik nicht einspielen. Und dann geht es doch am Ende nur darum, dass wie bei Rammstein dass das Licht kommt und brennt. Ja.
Also doof ist jetzt, dass die Behörde sagt, wir haben kein Geld mehr.
Ja.
Ne? Dann sagen jetzt die Anrainer, naja, ein bisschen Geld würden wir ja auch in die Hand nehmen.
Ja. Siehst du, und die finanzieren die klassischen Konzerte.
Wer organisiert das denn?
Die Band.
Das ist ja alles wieder... Ich würde ja sagen, eigentlich müssen da mal ein paar neue Straßenlaternen hin, weil während der Bahnhofsvorplatz mittlerweile sehr gut beleuchtet ist und die Straßenbahnstation, ist der ganze Bereich Richtung Überseemuseum zappenduster und links und rechts vom Überseemuseum ist es sowieso total gruselig.
Ja,
ne? Das ist ganz gruselig. So, und jetzt machst du das alles mal ein bisschen heller, dann musst du dir überlegen, was machst du mit dem Rasen. Also wenn die Behörde sagt, wir haben kein Geld mehr, bedeutet das ja quasi zwangsläufig schon, dass der im Sommer auch nicht gesprengt wird, weil das kostet ja Wasser und das ist auch schlecht. Ja. Also wird der spätestens im Juli auch nicht mehr vorhanden sein, der Rasen. Dann wird dann im April kommenden Jahres wieder ein neuer Rollrasen da verlegt.
Ja,
dann kannst du dich auch fragen, brauchst du denn da überhaupt eine Rasenfläche? Ja. Dann kannst du das Ding auch gleich betonieren und machst dann Planschbecken hin oder so.
Nee, du brauchst ja den Veranstaltungsraum.
Du kannst ja auch einfach, du kannst ja so ein Planschbecken hinmachen und dann kommen da so ein paar Fontänen rein und ein paar Fahnenmäste dazwischen. Da kannst du dann die ganzen Messen ankündigen und was gerade so läuft.
Mhm.
Heute Bürgerschaftssitzung. Eine Fahne mit dem Konterfei von Bovi.
Das wäre
es doch. Je nachdem so. Es gibt dann die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter des Monats, wo dann die Behörde sich da präsentieren kann an so einem Fahnenmast. Was also das ist natürlich alles Quatsch.
Ähnlich wie klassische Musik, du könntest doch einfach Open-Air-Bürgerschaftsveranstaltungen da machen.
Ja.
Oder?
Auf dem Platz der Deutschen Halle, ist doch perfekt.
Ja. Und vielleicht kommt der Bundestag on Tour auch mal da vorbei oder so.
Ja. Das wäre also du kannst doch eine ganze Menge machen, aber halt mit diesem Rasen ist es schwierig.
Genau, und du musst praktisch Veranstaltungen dort durchführen, oder die genauso spannend sind wie klassische Konzerte.
Wie groß ist der Platz? Ein Fußballplatz ist das nicht, der ist kleiner, ne?
Ja, weiß ich nicht, aber es wäre auch gut, wenn
also
du
kann auch, also ich meine, du stellst da zwei Tore auf, dann sollen die da kicken. Gut, jetzt haben wir gerade gelernt, es gibt ein Gewaltproblem im Bremer Fußball. Hm. Dann sind die Leute, die jetzt 10 Jahressperren bekommen, die spielen dann da, nicht? Weil sie den Verein nicht mehr durch.
Ah, du meinst sowas wie die Border League könnte da ja auch stattfinden. Da ist es doch so, bei der Baller League haben doch so Streamer haben doch so ihre eigenen Teams.
Also Streamer?
Und irgendwie Fußballprofis und sowas. Jetzt so, rechnen wir das mal runter, ja. Diese Baller League. Und dann findet praktisch die Bremer Baller League, die sorgt dann dafür, dass sowieso erstmal die Bremenliga ein bisschen in den Arsch geht, weil da würden ja hauptsächlich Fußballer aus der Bremenliga spielen, aber mit besonderen Regeln. Und dann ist es doch so, welche bekannten Streamer aus Bremen fallen dir ein? Also sendefähig, beziehungsweise hier die Pustorf Studios hätten ja wahrscheinlich irgendwie ein Team zusammen mit Leonardo Bittencourt oder sowas. Mhm. Dann hätte Mitchell Weiser garantiert eine Mannschaft. Vielleicht könnte man den auch dadurch in Bremen überhaupt erst halten, weil er einfach ein Baller League Team hat. Vielleicht wäre er auch der Präsident der Baller League. Und dann, was fallen dir denn noch so für Podcaster aus Bremen ein, die auch eine Mannschaft haben könnten? Dann würden wir uns praktisch den SV Hemelingen einfach kapern. Oder hier einfach Wolfmershausen, aber die verlieren zu oft. Aber ist egal, der wird ja auch gewürfelt. Stell dir mal vor, wir treten da auf mit Wolfmershausen. Ja. Ein paar, die Leute kaputt verkauft so. Wolfmershausen und hier BTS Neustadt oder sowas. Und beide Mannschaften gehen dann in der Bremenliga zugrunde. Aber die besten Spieler spielen bei uns zusammen mit Ailton oder wen wir da kaufen würden. Oder keine Ahnung.
Dann brauchen wir noch einen guten Trainer.
Ja, pass auf. Oder wir kaufen einfach Atlas Delmhorst raus. Mussi Azazor kann da spielen. Dann sagen wir, bei Atlas rufen wir an und sagen, es ist gerade Afghanistan-Länderspiel. Und dann ist das gar nicht. Spielt er bei uns in der Border League auf dem... Das wäre witzig. Und Trainer ist natürlich Kiri Bau, ganz klar.
Nicht Udo Werner?
Du meinst, er hat auch bald Zeit, das stimmt.
Tim Weiß. Also wenn das weitergeht?
Ja. Ja, es ist ja nun mal so, dass du gegen Leverkusen verlierst, ist klar, dass du, nachdem du zur Pause nur 0-1 hinten liest durch einen Elfmeter, der auch ja noch 3-4 Mal gegengecheckt werden musste, das war ja, ich sag mal, die ersten 45 Minuten, da konnten wir mit zufrieden sein, dass du dann aber von Wirtz, wo ja auch noch deine Schwester bei den Werderfrauen spielt, so abgeschlachtet wird, grüner Wirtz nicht.
Ja.
Schöne Aktion der Werder-Fans. Es gibt Fotos von der Meisterfeier, wo grün-weißer Nebel aufzieht. Da haben die einfach so ein bisschen die Meisterfeier gekapert und ihren Qualm reingekippt. Fand ich ein bisschen witzig. Wahrscheinlich sind wir auch... sonst kannst du in Bremen ja nicht Meisterschaft
spielen. Man kann's ja aber auch den Bayer-Leverkusen-Fans nicht verübeln, dass sie jetzt mal ein bisschen...
Ja, ich habe im Internet gelesen von unserem Freund, Werder-Freund Maximilian. Klar kann ich verstehen, dass man sich über einen Sieg gegen Werder Bremen freut, aber bei Leverkusen musste das so ausarten. War jetzt ein bisschen doll. So.
Gut, Werder hätte ja auch ein bisschen besser verteidigen können, ne?
Ja, ich habe mir die Zusammenfassung nicht angeguckt, als Vorbereitung auf diesen Podcast, aber nicht angeguckt. Dafür habe ich mal so ein bisschen geschaut, was passiert international. Und RB Salzburg hat seinen Trainer rausgeschmissen. Den Herrn...
Warum?
Ja, ja, so ein bisschen unerfolgreich. Gerhard Struber und mit Herrn Johannes Jahns, dem Scout, haben wir ja ganz gute Kontakte zu RB Salzburg.
Mhm.
Und Struber war, glaube ich, tatsächlich, deshalb ist das gar nicht so virtuos, was ich da jetzt sage, war, glaube ich, auch schon mal im Rennen bei Werder, beziehungsweise wurde als Trainerkandidat auch schon mal genannt. Und klar, der ist hat bestimmt wahnsinnige Titel erreicht. Wenn du bei RB Salzburg spielst, dann hast du ja da auf jeden Fall, oder Trainer bist, hast ja auch was gewonnen. Sein Titel, den er gewonnen hat, ist Meister Jugendliga U16. Okay, also wohl doch nichts mit denen gewonnen. Und der war eben Trainer seit dem 31.07. von RB Salzburg, war davor in New York, bei Barnsley, aber eben auch beim Wolfsberger AC. Das war die Mannschaft mit Romano Schmid, die Gladbach, glaube ich, im Europapokal besiegt hat, auch relativ hoch. Dann war er vorher beim Farmteam von RB Salzburg bei Liefering und schon mal Co-Trainer und eben in diesen ganzen österreichischen Talentschmieden. Und wir reden in diesem Format ja ständig nicht nur über österreichisches Bier, sondern über österreichische Fußballer und wie gut das bei Werder Bremen passen würde. Jetzt holen sie sich den homophoben Marco Grüll, der ja gerade absoluter Torjäger ist in Österreich auch noch her, ist glaube ich erster der Torschützenliste auch. Und der kommt ja zur neuen Saison zu Werder. Und dann gibt es ja noch das Thema, dass Kovnatski sich nie durchgesetzt hat. Da sei die Frage, ob das nicht vielleicht auch am Trainer liegt. Das heißt, meine These gerade, Gerd Struber ist frei. Werder spielt jetzt noch einmal gegen Stuttgart. Und ab dann muss gepunktet werden. Trainereffekt mitnehmen. Struber einkassieren. Jans hat die Telefonnummer. Dann auf den Trainereffekt setzen. Hoffen, dass der zwei Spiele gewinnt. Und dann hast du endlich einen Trainer, der aus den Jugendakademien kommt, der weiß, wie er mit jungen Spielern arbeiten muss, der vielleicht Leute besser macht. Vielleicht macht der auf den letzten Metern noch Kovnatski besser, dann hast du vielleicht auf mal einen Stürmer, der auch trifft.
Und dann geht das alles bergauf.
Und dann hältst du irgendwie mit Ach und Krach die Klasse.
Und was macht Ole Werner?
Ja.
Geht jetzt doch nach Hamburg?
Keine Ahnung, was Ole Werner macht. Wenn du den, der lebt von seinen Bezügen. Und dann gibt es ja immer ein Arbeitslosengeld. Das ist ja sowieso der Weg der Bremer Trainer.
Der soll mal nach Hamburg kommen.
Du möchtest Ole Werner in Hamburg haben?
Ja, weil das mit Steffen Baumgartner schon mal nicht funktioniert hat.
Ja, aber
obwohl ich war ja anderer Meinung erst. Ich habe dem ja ordentlich Vorschusslorbeeren gegeben. Aber und vielleicht hat er sich auch ganz schnell auf das Hamburger Niveau heruntergelassen. Und ich glaube mittlerweile auch, dass das in der Geschäftsführung vollkommen okay gefunden wird, wenn man sagt, nee, wir steigen nicht auf.
Sag mal, wie
heißt, Liga, weniger Stress, trotzdem volle Hütte, alles easy.
Wie heißt noch euer Manager, der jetzt auch immer wieder in Kritik steht?
Welchen der vielen meinst du?
Ja, der Teamchef, Sportchef, Jonas Bold meine ich. Wie heißt noch Jonas Bold?
Ja, Jonas Bold heißt der. Ich meine, der steht schon so lange in der Kritik und er ist schon so lange da.
Ja.
Der muss auch ein großer Künstler sein, des Managements.
Ja, der muss großer Künstler sein, aber ich glaube, weißt du, was der HSV eigentlich bräuchte? Die brauchen nicht Ole Werner, die brauchen nicht Steffen Baumgart, die brauchen einen Zauberer. Und Zauberer würde sie
wahrscheinlich. Ja, Zauberer. Den bräuchten viele.
Zum Beispiel Merlin Polzin. Und Merlin Polzin ist ja eben Interimstrainer ganz kurz gewesen, 33 Jahre alt, ja. Bedeutend jünger als wir also. Und der könnte mit, weil ja, sein Co-Trainer war Loic Favé, kam vom FC St. Pauli. Ich muss ja sagen, ich dachte, Loic Favé wird damals der Hürzler, als Timo Schulz gehen musste, als Vereinslegende, der jetzt ja Köln-Trainer ist. Und dann hieß es, ein junger Trainer kommt und wird hier die Nachwuchshoffnung. Ich dachte, es ist Loic Favé und nicht Hürzler. Loic Favé als Co-Trainer von Timo Schulz musste dann aber gehen und wechselte die Seiten, ging zum HSV und war jetzt nach dem Trainerrausschmiss von Tim Walter ganz, ganz kurz eben mit Merlin Polzin Interimstrainer. Und ich frage mich jetzt nach der Erfolgsstory von Steffen Baumgart, ob sie nicht den Zauberer und den St. Paulianer, der ist übrigens Franzose, hört man auch im Namen, ob die beiden das nicht hätten richten können. Und ansonsten, wie gesagt, wenn wir Gerhard Struber nicht holen, Merlin Polzin und Loic Favé werden auch aufgrund ihrer Nachwuchsnähe bestimmt auch was für Werder Bremen. Da wird es das Nachwuchsleistungszentrum eh schöner machen. Die HSV-Jugend hat einen ganz guten Ruf. Lauter Finnen, die da hervorkommen. Also von daher würde ich sagen, entweder wir holen den Österreicher oder den Franzosen oder den Zauberer.
Ja, aber also ich meine, wenn du sagst, der Zauberer ist ja quasi schon da. Dann könnte er ja auch mal anfangen zu zaubern.
Oder? Genau, der könnte beim HSV bleiben und wir holen, wie gesagt, den Österreicher. Und auch da würde ich sagen, nächste Wette wieder in diesem Format. Wir haben ja gesagt, ich habe einen rausgehauen, gesagt, wenn Österreich Europameister wird, kaufe ich einen Kasten Stiegel. Wenn sie Ole Werner rausschmeißen und dafür Gerd Struber holen, dann würde ich für uns hier einen Kasten Stiegel kaufen.
Ja, ich würde mitmachen.
Ja. Das heißt, du würdest auch einen Kasten kaufen?
Ja, ich würde auch einen Kasten kaufen und dann gibt es einen Jahreswort.
Das wäre doch schön. Tobi, das haben wir besprochen. Wie gesagt, die Idee, kurzer Trainereffekt, muss ja nicht lange halten. Dann schießt auf mal vielleicht Kovnatski Tore. Werder hält die Klasse. Dann haben wir das Problem erledigt. Aber es gibt in Bremen andere Probleme. Alter Schwede.
Findest du?
Ja. Ich sag mal, auch er kam wie ein Zauberer ins Land geflogen. Keiner konnte es glauben. Mir wurde schon ein bisschen schwindelig, als ich mitbekommen hatte, Naby Keita wechselt zu Werder Bremen.
Ja, ich kann mich erinnern. Wir haben das auch in unserem Podcast hier besprochen, nicht?
Ja.
Deine große Vorfreude. Und dass er sich als dermaßener Flop erweist.
Man kannte die verletzten Akte, aber irgendwie haben wir alle gedacht, wer mit Philipp Backfrede halbwegs zurechtkommt.
Der verletzt sich dann in Bremen nicht mehr.
Ja, ich sag mal, Philipp Backfrede war ja so eine Nummer, besser als alle anderen, hat aber nur höchstens 20 Ligaspiele gemacht im Jahr. Aber immer wenn er auf den Platz kam, war er dann gleich besser als alle anderen.
Ja.
Und so hatte ich es mir eigentlich mit Naby Keita vorgestellt.
Ja, nur, dass Naby Keita halt noch nicht mal 20 Spiele macht.
Genau, keine 20 und wenn er dann spielt, auch erschreckend schlecht spielt.
Genau, und wenn er dann mal nicht in die Startelf gesetzt wird, dann hat er dann schon keine Lust mehr und geht in den Streik.
Ja, ich
habe... Es ist sehr schwierig.
Marvin Dukes hat über die Situation im Kicker Meets the Zone Podcast gesprochen und sagte, da klang es so ein bisschen so, als hätte sich ein Lauffeuer durch die Kabine... es war wohl eine ganz seltsame Situation. Irgendwie sein Trikot und seine Sachen lagen da noch und er ist dann einfach in Privatkleidung mit Privatauto abgehauen und hat keinem so richtig Bescheid gesagt, so klang es. Und jetzt ist eben gerade die Situation, wie gesagt, wir schreiben den Montag, den 15.04. abends. Keita wurde jetzt für 2 Tage suspendiert und die verschiedenen Medien rechnen jetzt praktisch mit morgen oder übermorgen mit einer Stellungnahme von Werder Bremen. Und es sieht wohl so aus, also da überschlagen sich die Medien auch, dass er doch bitte, an einen anderen Ort geschickt wird, zum Beispiel dort, wo der Pfeffer wächst. keine Ahnung, ob er demnächst für Buxtehude aufläuft. Auf jeden Fall, die wollen den wohl loswerden jetzt. Und wenn man dann in den sozialen Medien schaut, gibt es da Spekulationen von, wir sind super sauer, wenn ihr euch jetzt mit ihm auf mal einigt und dann steht er beim nächsten Spiel doch wieder im Kader.
Dann schießt dann schon alle lieben ihn.
Genau.
Ja, wer weiß, dann macht er das auch so. Er schießt einfach Stuttgart weg. Und dann ist alles wieder schön.
Genau, meine Prognose ist aber, ja, er fliegt morgen oder übermorgen.
Dann könnte er zum HSV gehen.
Ja.
Ne? Man sollte ihm einfach den HSV unterjubeln und dann sind alle Seiten glücklich.
Wir merken also, Werder und der HSV, es ist ja eine Suppe. Wir wollten gerade die Trainer tauschen, du wolltest sogar den Trainer. Wobei, das wäre doch relativ schlecht, Tobi. Hast du nicht eben noch gesagt, Ole Werner soll zum HSV gehen? Was wäre das denn für ein Witz? Naby Keita fliegt morgen bei Werder raus. Der HSV nimmt ihn auf und sagt, okay, Naby, zweite Liga, du schießt uns jetzt noch in die erste. Und dann fällt ihm auf...
Naby Keita braucht einen Tapetenwechsel. Der ist einfach an der Weser nicht glücklich.
Ja.
Und dann ist er immer verletzt, weil das Wetter ist so schlecht und hier ist auch so wenig los und so und bla bla. So, und wenn er dann erstmal in Hamburg angekommen ist...
Ist das
und
mehr, viel
besser? Die Hamburger, die trainieren ja nur ganz wenig und sitzen die ganze Zeit im Alster-Cliff. Das ist doch geil. So. Und weil er ja ein guter Fußballer ist, muss er auch gar nicht so viel trainieren, um trotzdem Leistung abzurufen. Dann ist der mental wieder klar im Kopf, verletzt sich nicht mehr, spielt super gut durch. Und Ole Werner, kennt ihn dann auch schon ein bisschen länger, kriegt das, also eben, der braucht auch einen Tapetenwechsel, ist jetzt so lange schon Werder-Trainer, der weiß auch nicht mehr weiter. Und in Hamburg, da muss er sich auch mal ein bisschen anstrengen, muss die Mannschaft neu kennenlernen und so weiter. Dann hat er schon mal einen Navigator
bei. Ja, aber der kostet doch richtig.
Ich finde die scheiße, aber trotzdem, wir müssen das jetzt zusammen machen. So, da werden dann zwei, die sich eigentlich nicht mögen oder nicht miteinander können, werden zusammengeschmissen. Auf Gedeih und Verderb, ihr müsst jetzt. Und dann fangen die plötzlich an zu performen.
Ja.
Dann werden die richtig erfolgreich.
Okay, finde ich nicht überzeugend, Tobi, aber so kann es werden.
Wird ja auch nicht passieren, aber die sollten das mal ausprobieren. Das hätte Erfolg.
Ja.
Auf jeden Fall.
Tobi, weißt du, was wir jetzt mal ausprobieren sollten?
Adieu zu sagen.
Oder? Wollen wir nicht mal abhauen hier? Das bringt ja nichts.
Ja, wir gehen ins Bett.
Genau. Gute Nacht, Deutschland. Viele Grüße, alles Gute. Und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, Tobi Hensel ist einer der geilsten Typen
der Welt. Und erzählt Quatsch am laufenden Band.
Genau.
Zusammen mit Timo von den...
Habe ich dir letztens erzählt, ne? Ich war mit jemandem im Supermarkt, der sagte, wir mögen Tobi Hensel, aber wir mögen nicht seinen Verein.
Ja, kann ich so nachvollziehen.
Gut, Tobi, das war's. Alles Gute, gute Besserung.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Adios.